Liebe Gemeinde, freue mich mal wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wann war es das letzte Mal gewesen? Ist schon ein bisschen her, ne? Februar? Nee. Doch? Okay. Jetzt weiß ich ja, dass ich ein bisschen helfe auch. Der Ole ist in Italien, ne? Erholt sich gut. Ole, falls du mich jetzt hier siehst, das heißt, das gibt im Nachhinein vielleicht, ne? Gute Erholung. Auch all den anderen, die gerade in Urlaub sind und vielleicht sind auch ein paar Urlaubsgäste hier. Ja, bin ja überrascht, ist doch eine volle Besetzung hier. Oder macht ihr erst Urlaub? Schön, dass ihr da seid. Den Bibeltext haben wir ja gelesen und das Thema haben wir auch schon gehört. Die Gemeinschaft der Heiligen ist die Überschrift. Ja, du hast es verraten, Boris, weil Steffen hat mich so ein bisschen eingeweiht in das, was hier so in der letzten Zeit gelaufen ist, dass ihr über die Werte der Gemeinde gesprochen habt. Wichtig. Eine Gemeinde Jesu braucht klare Vision, Werte, um auch entsprechend in die Stadt, also hier nach Lübeck hineinzuwirken. Und ich stehe an eurer Seite. Ich fieber mit euch. Deswegen bin ich auch heute hier. Ja, den Text brauche ich, glaube ich, nicht nochmal lesen. Den haben wir gehört. Ihr habt euch Gedanken gemacht, dass eure Gemeinde hier ein vorbildliches geistliches Zuhause, eine geistliche Heimat für viele Gläubige sein möge und ist es auch schon. Denke, ihr fühlt euch wohl, sonst wärt ihr nicht in dieser Gemeinde. Aber ihr wünscht euch, dass noch viel mehr auch dazu kommen. Ihr habt doch sicherlich ein Anliegen, einen Wunsch, eine Sehnsucht, dass der Herr noch viele Menschen retten möge aus eurem Umfeld, hier aus Lübeck und dass die Gemeinde wächst. Wir wünschen uns, dass wir eine perfekte Gemeinde sind, aber die gibt's nicht, oder? Spätestens dann nicht, wenn wir da reinkommen, oder ich zumindest, ich bin nicht perfekt. Dann stelle ich fest, ja okay, vielleicht war sie vorher perfekt, aber jetzt bin ich dazugekommen, also ist sie es nicht mehr. Aber wir dürfen wissen, dass der Herr mit uns allen an der Arbeit ist, dass er ein gutes Werk tut. Und das gute Werk, was er angefangen hat, das wird er vollenden. Mit jedem Einzelnen, aber auch mit uns als Gemeinde, mit euch als Gemeinde hier in Lübeck. Dennoch, so dürfen wir uns mit Recht als Gemeinschaft der Heiligen bezeichnen. Ja, da ist noch viel Sünde in uns, da sind noch Ecken und Kanten. Aber es ist richtig. Paulus spricht die Gemeinden damals als Heilige an, als Geliebte, als Gläubige, voller Respekt. Und das will ich heute Morgen genauso tun. Also ihr seid eine wunderbare Gemeinschaft der Heiligen hier in Lübeck. Du bist heilig, du bist wertgeschätzt von dem himmlischen Vater, unserem allmächtigen Gott. Er liebt dich. Ja, der Paulus hatte sicherlich auch seine Arbeit mit manchen von seinen lieben Mitstreitern. Du hast es schon gesagt, diese Worte sind nicht umsonst von ihm so geschrieben worden. Die Gemeinde in Rom brauchte auch manche Herausforderungen, manche Korrektur. Und wir werden mal in Einzelnen auch so durchgehen. Vielleicht nochmal so, wir brauchen einander, leben miteinander, leben füreinander. Christen sind ja nicht für sich allein unterwegs. Ich habe zwar immer wieder solche kennengelernt, die gesagt haben, na, ich gehöre keiner Gemeinde an, ich habe so meinen eigenen Weg. Der Herr hat mir das gezeigt. Dann frage ich mich immer, welcher Herr das denn gewesen sein mag, weil unser Herr der Heiligen Schrift, der hat uns geheißen, in eine lokale Gemeinde hineinzugehen. Sich dort einzubringen, sich einer Gemeinde anzuschließen und nicht irgendwie zu sagen, naja, ich gehöre der Universalkirche so an, aber ansonsten lebe ich mein Christsein alleine. Nein, nicht umsonst haben wir so wunderbare Bilder für die Gemeinde. Vielleicht habt ihr das auch schon im Zuge eurer Wertebetrachtung auch durchgenommen oder gestriffen hier und da. Die Gemeinde wird als Körper bezeichnet, als ein Leib, ein Tempel, eine Herde, eine Braut, ein Leuchter, eine Familie. Wunderbare Bilder aus der Bibel, die auch gerade den engen Zusammenhalt in einer lokalen Gemeinde deutlich machen. Und damit die Gemeinschaft gelebt wird, braucht es Kontakte, natürlich innerhalb der Gemeinde, in verschiedenen Arbeitsgruppen, aber auch gerade in Hauskreisen. Ich weiß gar nicht genau, wie ihr aufgestellt seid. Habt ihr sowas auch? Schon auch, ne? Weil da wird es ja praktisch gelebt, Jüngerschaft. Also wenn ich auch an unsere Gemeinde denke, wir haben ja, wir gehen so langsam auf die 1000 zu, so weit ist es noch nicht ganz, aber es ist eine Masse von Menschen. Aber wir brauchen dann auch so Kleingruppen, um auch einander näher zu kommen, um füreinander da zu sein. Aber wir werden da gleich noch ein bisschen näher einsteigen. Aber so sind kleine Gruppen, Hauskreise und Dienstgruppen eine sehr wichtige Einrichtung. Der Kern der Gemeinschaft ist entscheidend. Das ist der gemeinsame Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Retter. Eine herzliche Gemeinschaft der Christen untereinander ist nur dann möglich, wenn auch die Gemeinschaft mit Christus, mit dem Haupt, gelebt wird. Wir haben so viele Gemeinden, ja, die spielen Gemeinde. Aber sie sind es nicht wirklich, weil Jesus gar nicht dabei ist, weil er ausgegrenzt wird, weil er nicht die Mitte der Gemeinde ist, weil das Evangelium nicht die Mitte ist. Und das ist tragisch. Dann bekommen Gemeinden Schlagseite, dann funktioniert es nicht so mit der Gemeinde, wie Jesus sich das gedacht hat. Die Gemeinschaft der Gläubigen braucht Jesus in der Mitte. Er hat uns versprochen, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. So ist er heute Morgen auch hier bei uns. Die Gemeinschaft der Heiligen zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Und wir wollen gerade auch diesen Text in Römer 12, die Verse 9 bis 18, da besonders auf uns wirken lassen und schauen, ja, was für eine Gemeinschaft es genau ist, welche Eigenschaften sich dort zeigen. Und ich habe diesmal nicht drei Punkte, wie es so klassischerweise ist, sondern vier Punkte mitgebracht. Und das erste ist Gemeinschaft der Heiligen, aber zeigt sich in euch, auch hier in Lübeck, wollen ganz praktisch sein, ihr seid eine Gemeinschaft der Liebe. Ist es so? Ich hoffe doch. Was haben wir gelesen? Verse 9 bis 10. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Funktioniert das hier in der Friedenskirche in Lübeck? Bei uns in der Arche nicht immer. Da ist noch Luft nach oben. Aber vielleicht hier bei euch auch. In einem Buch vom amerikanischen Theologen John MacArthur, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da wird über Gemeinschaft gesprochen und Folgendes im Hinblick auf die Gesellschaft festgestellt. Die Gesellschaft wünscht sich ja Gemeinschaft. Die Welt möchte gute Gemeinschaft haben. Und er hat geschrieben, die Kneipe oder der Pub in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich die beste Fälschung jener Gemeinschaft, die Jesus Christus seiner Gemeinde geben will. Die Bar ist eine Nachahmung. Es wird Schnaps und Drogen statt Gnade ausgegeben und die Flucht vor der Wirklichkeit ist an die Stelle der Wirklichkeit selbst getreten. Aber es ist eine Gemeinschaft dort, die nachgiebig ist, jeden akzeptiert und mit einschließt. Die Bar oder der Club floriert nicht deshalb, weil die Menschen Alkoholiker wären, sondern weil Gott in das Herz des Menschen den Wunsch eingepflanzt hat, andere zu kennen und selbst gekannt zu werden, zu lieben und selbst geliebt zu werden. Und es gibt so viele, die diese Gemeindeimitation zum Preis von ein paar Gläsern Bier aufsuchen. Soweit der Theologe John MacArthur. Die Menschen sehen sich nach Gemeinschaft. Gut, ich weiß nicht, welche Kultur jetzt mittlerweile so die Kneipe an der Ecke, das ist gar nicht mehr so in, aber vielleicht ist hier bei euch, wie heißt es, euer VfB Lübeck, Lohmühle, ja so heißt das. Lohmühle, ein Platz der Gemeinschaft, wo man eng zusammensteht in seinem Fanblock und gemeinsam den VfB anfeuert. Da kann man auch Einheit und Liebe demonstrieren, wenn es denn gut läuft. Sonst schlägt das auch mal schnell um. In Hamburg sind wir ja gerade zufrieden, nachdem hier der HSV die Schalker besiegt hat. Aber sonst hatten wir auch schlechte Zeiten, was das Thema Fußball angeht. Das ist so ein Punkt, wo viele Gemeinschaft suchen. Oder es gibt viele andere Clubs und Treffpunkte dieser Welt, wo man das versucht, irgendwie hineinzubekommen. Gemeinschaft untereinander, miteinander unterwegs zu sein. Aber dennoch, die Gemeinde Jesu hat doch eine ganz andere Qualität, oder? Sollte sie zumindest haben. An der Liebe Gottes werden Christen erkannt. Johannes 13, Verse 34 und 35 drückt das aus. Und natürlich die Frage an uns, erkennt man das an uns? Erkennt man die Liebe Jesu in der Friedenskirche Lübeck? Wenn die Menschen uns beobachten und sehen, wie wir miteinander umgehen, werden wir so daran erkannt? Oder ist es doch nicht so? Der Glaube an Gott ist eine Farce, wenn wir untereinander keine Liebe haben. Wenn die Liebe fehlt, dann fehlt alles. 1. Korinther 13 wird ja gerne bei Hochzeiten gebracht. Wo steht dieser Text? Hat ja eigentlich gar nichts mit Hochzeit zu tun, sondern es geht um den Dienst. Wir kommen da gleich noch zum Thema Dienen. Aber mittendrin in das Thema Dienen bei den Geistesgaben ist 1. Korinther 13 eingebettet. Und es heißt, es bringt alles nichts, wenn wir keine Liebe haben. Dann ist es nur Lärm, Schall und Rauch. Kannst vergessen. Wir brauchen die Liebe. Die Liebe ist auch das Thema des 1. Johannesbriefes. In 1. Johannes 4,20 lesen wir, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Nun bin ich ja Gast hier und kann ja einfach mal so ein bisschen hier so reden. Ich weiß ja gar nicht, wie die Zusammensetzung. Ich kenne euch ja nicht. In der Arche ist dann schon eher, da kann man denken, ah, der Pastor da vorne, jetzt will er mir womöglich ein Beipulen. Das wollen wir als Pastoren nicht. Wir hören, was der Herr uns zu sagen hat und bringen das Wort. Manche denken ja, jetzt haut er mir einen hier um die Ohren. Überhaupt nicht. Das Wort Gottes, das ist manchmal so für uns. Aber wir wollen hier einfach nur unseren Job machen, das Wort austeilen. Aber es kann ja sein, dass es heute Morgen hier bei euch so ist, dass jemand dort von mir aus auf der rechten Seite sitzt, nicht weil der Platz so schön ist zum Hören und um den Pastor hier vorne besser zu sehen, sondern um der Person da hinten links aus dem Weg zu gehen. Weil man, wenn man sich begegnet, dann fliegen ja gleich die Funken. Dann ist es ganz schwierig. Nein, was redest du, Andi? In Lübeck gibt es sowas nicht. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich überhaupt sowas in Erwägung gezogen habe. Aber in Hamburg, bei uns in der Arche, habe ich sowas schon mitbekommen. Da kommen sie rein, gucken, ach, da hinten sitzt er, da muss ich ja dahin, um diese Person ja nicht irgendwie begegnen zu müssen. Vom Bruderliebe ist da also nicht so viel zu sehen. Da knirscht und knarzt das manchmal ganz schön. Möge der Herr Gnade schenken, dass Versöhnung da ist, dass man wirklich aufeinander zugeht. Wer nicht liebt, ist nicht aus Gott geboren, wenn man den Text in 1. Johannes 4,20 so nimmt. Man hat Gott nicht erkannt und lebt in der Finsternis. Ja, man braucht Korrektur, man braucht Hilfe. Sicherlich kann man sich gegenseitig etwas vormachen, obwohl es im Herzen ganz anders aussieht. Die Liebe soll jedoch ohne Falsch, ohne Heuchelei, ohne Hintergedanken sein, wie wir auch in unserem Text gelesen haben. Wir werden aufgefordert, alles Böse zu hassen, alles, ohne Ausnahme, und vielmehr das Gute zu suchen und daran festzuhalten. Die Familie, in die man hineingeboren wird, die kann man sich nicht aussuchen, und ebenso ist es auch in der Gemeinde. Glaubensgeschwister, die man um sich herum hat. Man kann zwar die Gemeinde wechseln, aber man wird immer wieder auf Menschen treffen, die einem nicht so liegen, die ganz anders sind, die ganz anders fühlen, ganz anders denken, ganz andere Interessen haben. Gemeinde heißt auf Griechisch Ekklesia, das heißt die Herausgerufene. Und diese Aufgabe erfüllt der Heilige Geist und er ruft weltweit Menschen aus der Masse heraus und er fügt sie in seiner Gemeinde zusammen. Es ist Gottes Werk, der die Gemeinde zusammenstellt. Deswegen, wer sind wir, einander zu kritisieren oder den und den nicht zu mögen, weil Gott ihn doch an unsere Seite gestellt hat. Gott ruft, und es ist ein Ruf, dem die Menschen nicht widerstehen können, denn die Macht der Liebe Gottes ist stärker und sie zieht Sünder aus der Finsternis ins Licht. Und durch die Gnade Gottes wird neues Leben geschenkt und damit letztlich auch die Gemeinde, in die wir durch den Heiligen Geist hineingeboren werden. Hier finden sich alle Schichten der Gesellschaft, alle Nationen in einer Herzensgemeinschaft zusammen. Ich weiß nicht, habt ihr mal festgestellt, sicherlich, wie viele Nationen bei euch vertreten sind? Bei uns in Hamburg sind es wohl mittlerweile fast 60 unterschiedliche Nationen. Das ist manchmal ganz spannend, sage ich euch. Klar, man hat tatsächlich ganz andere Vorstellungen. Der eine ist super pünktlich, das ist so richtig deutsch, ne? Aber andere aus einem anderen Kulturkreis, naja, die sagen, nee, das passt nicht in mich hinein. Die kommen dann halt eine Stunde später. Also Gottesdienst fast zu Ende, ne? Gut, das kann man natürlich auch lernen. Man kann sagen, komm, wir müssen auch uns an Ordnung halten. Das ist nur so ein jetzt profanes Beispiel. Aber ich fand es manchmal spannend, auch mit Gläubigen aus anderen Nationen zusammen Gottesdienst zu feiern. Also normal, wir haben alle unseren großen Gottesdienst, aber es gibt manchmal auch so kleine Zwischenreihen. Ganz andere Musik, ganz andere Art, wie sie emotional dabei sind. Da fühle ich mich dann schon so ein bisschen ganz steif so, ne? Aber es ist schön, wie sie dabei sind und so aus dem afrikanischen Kontext, wie sie tanzen und wie sie so mit Taschentüchern so wedeln. Warum machen sie das? Weil sie sich freuen, weil sie ihren Gott erheben und loben. Ja, wenn die Deutschen halt ein bisschen steifer sind, sollen sie es halt sein. Jeder hat so seine Eigenart. Aber es ist schön, auch gemeinsam als verschiedene Nationen unterwegs zu sein. Und die Schrift macht uns sehr deutlich, die Gemeinschaft der Heiligen kommt aus allen Völkern und Nationen. Am Ende der Offenbarung wird das ja auch so deutlich uns auch vorgestellt. Die Gemeinschaft der Christen ist eine enge Herzensgemeinschaft. Auch aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommt sie zusammen. Es ist wunderbar, wie man da in Einheit zusammenstehen kann. Die Gemeinschaft der Christen ist kein Freundeskreis und auch kein frommer Club von Gleichgesinnten, sondern ist die Familie Gottes. Und Jesus ist unser Bruder. Ob es dir gefällt oder nicht, die Menschen in der Gemeinde um dich herum sind deine Brüder und Schwestern und jeder Gottesdienst, jeder Hauskreis, jedes Seminar ist ein Familientreffen. Und diese Familie, hier eure Friedenskirche, ist ein wunderbares Geschenk Gottes und will auch gepflegt werden. Wie schon gesagt, gibt es natürlich auch Ecken und Kanten und manches ist nicht so einfach, weil unterschiedliche Charaktere aufeinanderprallen. Aber wir sollen gemeinsam auf Christus schauen. Wir sollen auf das Kreuz blicken, das wirklich das Zentrum, der Mittelpunkt unserer Gemeinde, unseres persönlichen Lebens sein sollen. Und dann wird es klappen. Jesus, unser Vorbild, er ist den Menschen in großer Liebe begegnet, dem Zöllner, der Prostituierten, der Samariterin, dem Kranken und Schwachen, Menschen, die ausgegrenzt wurden, denen hat er sich zugewandt in großer Liebe. So sollen wir es auch tun. Wir sollen Jesus nachahmen und das Leben, was Gott in unser Herz gelegt hat, er soll wirklich immer reicher, immer stärker werden, dass man Jesus in uns sieht, dass die Liebe deutlich wird, dass wir wirklich eine Gemeinschaft der Liebe sind. Kommen wir zum zweiten. Gemeinschaft der Heiligen zeigt sich auch in einer Gemeinschaft des Dienens. Gucken wir in die Verse 11 bis 12. Im Eifer lasst nicht nach, steht da. Seid brennend im Geist und jetzt dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal, haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Die Gemeinschaft der Christen ist ein lebendiger Organismus. Paulus bezeichnet die Gemeinde als Körper, in dem jedes Glied seinen Platz hat. Und wir sind dankbar, dass unser natürlicher Körper funktioniert. Sonst würden wir hier rumzappeln, wenn das, was Paulus ein bisschen darstellt, wenn der Fuß nicht dazugehören will und die Hand macht irgendwie was anderes, als der Körper will. Ihr kennt dieses Bild, ich brauche es nicht weiter ausführen. Jeder hat seine Funktion, jeder ist wichtig in diesem Körper, in diesem Ganzen und Christus ist das Haupt. Unsere Verbindung untereinander und zu Gott sollen so eng sein, wie unsere einzelnen Körperteile und Organe miteinander untrennbar verbunden sind, sonst kann der Körper nicht funktionieren. Die Bibel sagt im 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Gott hat jedem seiner Kinder mindestens eine Gabe, und ich sage sogar Charisma, eine Geistesgabe zugeteilt. Jetzt sitzt du, sagst, ja, aber ich sehe in meinem Leben so wenig. Welche ist denn das? Du, denk nicht zu gering von dir. Als du von neuem geboren worden bist und der Heilige Geist dich erfüllt hat, da wurden in dir auch Gaben freigesetzt. Mag sein, dass sie noch nicht so groß entfaltet sind, aber sie sind da. Und wir sehen es ja auch, wenn wir in die Gemeinde hineinschauen. Der eine dient wunderbar im Bereich der Musik, der andere in der Gastfreundschaft, der nächste im Bereich Leitung, Barmherzigkeit, was wir alles für Dienste haben. Und es ist ein wunderbares Ganzes. Und es geschieht nicht halbherzig, sondern engagiert, voller Hingabe, erfüllt im Heiligen Geist. Wir haben gelesen, wir sollen brennend im Geist sein. Der Geist ist da, er brennt, ja. Wir sollen feurige Fackeln sein, um auch Licht in dieser Stadt zu sein. Wir sind es auch. Es ist die Kraftquelle, der Heilige Geist, sodass wir dienen und Zeugen Christi sein können. Aus uns selbst heraus funktioniert das nicht. 1. Korinther 12, 13 steht, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Gott hat alles für uns gegeben und wir wollen aus Liebe für Gott leben und ihm und damit einander dienen. Aus Dankbarkeit und Hingabe. Und was es heißt zu dienen, auch das hat Jesus, unser Herr, uns vorgemacht in einer ganz besonderen Aktion. Ihr erinnert euch an diese Fußwaschung. Die Jünger haben gesagt, was machst du? Das ist ein Job für irgendwelche niederen Dienstmägde, Knechte. Jetzt bindest du dir eine Schürze um und willst uns die Füße waschen. Gut, als Jesus gesagt hat, es soll so sein, es muss so sein, weil ja Petrus gleich wieder vorne an und wollte gleich einen Vollbart haben. Aber Jesus hat gesagt, es reicht so. Nur letztendlich war diese ganze Aktion dafür da, um zu zeigen, was heißt es zu dienen. Und das brauchen wir auch. Wir haben da sicherlich auch alle noch viel Luft nach oben, einander zu dienen. Die Gaben, die wir bekommen haben, sind nicht zum Selbstzweck gegeben, sondern zum Nutzen der Gemeinschaft der Heiligen. Wir sollen uns umeinander kümmern und gegenseitig mit den von Gott geschenkten Gaben helfen, füreinander da sein. Die Gaben sind zur Ermahnung, zur Erbauung, zur Tröstung, zur Stärkung. All das hat Gott in uns hineingelegt, hat dich in diese Gemeinde hineingestellt, damit du für andere da bist. Und ihr müsst mal so ein Bibelstudium machen. Ich habe mal hier die ganzen Bibelstellen aufgeschrieben, aber die Zeit reicht jetzt nicht aus, die diese Einander-Worte, füreinander, miteinander darstellen. Vielleicht nur so ein paar Kostproben. Ich sage jetzt nicht die Bibelstellen, da geht es darum, füreinander beten, einander erbauen, einander ermuntern mit Lobgesängen, einander freundlich, herzlich begegnen, einander unterordnen, gegenseitig dienen, gegenseitig trösten, gegenseitig zurechthelfen, einander verzeihen, einander ermahnen, einander belehren, einander lieben und noch verschiedenes mehr. Ganz viele einander Begrifflichkeiten, die den Dienst des Einzelnen in der Gemeinde deutlich machen, dass wir füreinander da sind. In einer Gemeinde, in der jeder seine Gaben und Fähigkeiten so einsetzt, dass er anderen damit dient, da werden alle auferbaut, alle getröstet, alle gestärkt, alle ermahnt, alle unterrichtet und die Beziehungen untereinander, die wachsen, werden fester. Eine lebendige Gemeinschaft ist immer da, in der sich Menschen gegenseitig dienen. Und ganz wichtig ist bei allen natürlich das Gebet. Auch das haben wir gelesen. Seid beharrlich im Gebet. Manchmal ist es schade, wir stellen fest, der Sonntagmorgen-Gottesdienst ist gut gefüllt, viele Menschen kommen zusammen. Aber dann am Dienstag ist es bei uns in der Arche, da ist die Gebetsversammlung. Ja, wie viel Prozent sind da? 10%? Das ist schon ganz gut. Aber das ist manchmal so schade. Wisst ihr, ich war mal überrascht, ich war in New York, wie hieß die Gemeinde? Brooklyn Tabernacle Church, so war der Name, Brooklyn Tabernacle. Ein guter Chor, gute Musik da. Es war ein toller Gottesdienst, ich war sehr gesegnet am Sonntag. Und dann haben sie mir da erzählt, ja, das ist ja noch gar nichts, du musst am Dienstag kommen. Wieso? Da treffen wir uns zum Gebet, okay, da sind noch mehr Leute hier. Also da ist genau umgekehrt. Ich meine, da waren auch schon ein paar tausend, aber dann am Dienstag sollen sage und schreibe 3000 Menschen zum Gebet zusammenkommen. Dachte ich, wow, das ist eine Herausforderung für uns hier in Deutschland. Wir brauchen Gebet, persönlich, aber auch als Gemeinschaft. Und der Spurgeon, der hat das Gebet als das Atemholen der Seele bezeichnet. Habt ihr das schon mal gehört? Manchmal denke ich, wir Christen, wir laufen ganz schön blau an, ne, weil uns so ein bisschen die Luft fehlt. Deswegen ein Appell auch für den Gebetsdienst. Aber gehen wir zum Dritten. Wir sollen auch eine Gemeinschaft der Anteilnahme sein. Verse 13 bis 15. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, steht da. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Tun wir das? Oder ist uns das, was den Nächsten betrifft, egal? Ja, ich wünsche dir Gottes Segen. Ich denke an dich. Und wenn wir dann ehrlich sind, so richtig dran gedacht haben wir auch nicht. Wir haben zwar gesagt, wir beten für dich, aber das war vielleicht einmal so ein schnelles Instant-Gebet, mal so ein Stoßgebet, aber dann schon wieder vergessen. Haben wir wirklich Anteil an den Nöten der Heiligen um uns herum? Auch da, glaube ich, kann uns Gott noch helfen. Uns darf das Schicksal unseres Bruders oder Schwester nicht egal sein. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit, steht in 1. Korinther 6, 26. Wir haben Krankheitsnöte in Familien und auch wirtschaftliche Krisen, die wir gemeinsam angehen und im Gebet tragen wollen. Ich war jetzt sehr berührt beim Thema Freizeit. Eine Person hat zu mir gesagt, Andi, ich kann nicht mitkommen. Bei mir sieht es wirtschaftlich nicht so gut aus. Und normal ist dann mein Spruch, es darf nicht sein, dass jemand aus finanziellen Gründen nicht mitfahren kann. Aber da diese Person, das war eine junge Frau, gesagt hat, ja, ich muss aber auch die Zeit der Freizeit nutzen, um Geld zu verdienen, habe ich dann gesagt, naja gut, dann muss es so sein. Und habe schweren Herzens sie aus der Freizeitgruppe entlassen und habe gesagt, es tut mir leid, dann hoffentlich nächstes Jahr. 2 Wochen später meldet sich ein junger Mann bei mir, Andi, das kann doch nicht angehen, dass sie nicht mitfahren kann, nur weil es am Geld scheitert. Sag ich, okay, das habe ich jetzt so verstanden, dass sie arbeiten wollte. Irgendwie war das davon keine Rede mehr. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, okay, dann frage ich mal kurz mal rein, ob jemand helfen kann. Innerhalb von einer Stunde hatte ich 610 Euro zusammen, genau den vollen Freizeitpreis. Ich war sehr beschämt, wie schnell das plötzlich ging, wo Menschen aus der Gemeinde Anteilnahme gezeigt haben und geholfen haben. Das hat mich beeindruckt. Also junge Leute, die auch nicht so viel Geld haben, so. Wie ist es mit uns? Leiden wir mit, wenn es unseren Geschwistern schlecht geht? Ich las von Elefanten, die alles andere als dickhäutig sind, sondern die ganze Herde intensiv und rührend Anteil an der Trauer eines einzelnen Tieres nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal in einem Tierfilm, in einer Doku mitbekommen habt. Das ist ganz rührend, wie das bei den Elefanten funktioniert. Aber wie viel mehr soll das doch bei uns sein? Dass wir auch wirklich Anteil zeigen. Wir weinen und lachen mit dem Nächsten, denn es betrifft uns, weil wir eine Familie sind. Es gibt so einen herausfordernden Vers in Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wisst ihr, wir sind Lastenträger. Jeder einzelne von uns. Ah, wir haben ja selber schon so viel zu tragen, das sind so viele Nöte und jetzt noch vom Nächsten womöglich. Naja, die Bibel sagt uns das, dass wir schon auch auf unsere Schulter die Lasten auch der anderen nehmen sollen. Auf die Schulter klopfen und sagen, es wird schon, das können wir leicht, aber sich wirklich in den anderen zu investieren, Opfer bringen, krumm machen, bis an die Grenze gehen, auch sich eine Bürde auflegen lassen, ja, das ist echte Nächstenliebe. Dies kann man auch gerade in einem Haus- oder Arbeitskreis umsetzen, wenn man füreinander da ist, nicht zuletzt auch bei praktischen Dingen, in guten, in schwierigen Zeiten heißt es zusammenzustehen, einander zu ermutigen, zu unterstützen, standhaft zu sein. Ich denke da an die Hilfe beim Umzug oder vielleicht ist eine ältere Dame, die ihren großen Garten nicht mehr so ganz bewerkstelligen kann, dass dann jüngere Leute sagen, okay, komm, wir helfen dir, wir bringen deinen Garten auf Vordermann. Oder wir haben es selber mal ganz praktisch erlebt. Meine Frau war gut 6 Jahre lang sehr, sehr krank. Schwerste Depression und das war nicht einfach für unsere Familie. Meine Kinder waren noch ein Stück kleiner. Und in der schlimmsten Zeit ging es meiner Frau so schlecht, dass sie im Rollstuhl gelandet ist. Es war irgendwo gruselig. Man wusste nicht, wo geht die ganze Sache hin. Aber was mich da sehr bewegt hat in dieser Zeit, die Anteilnahme der Gemeinde. Wie die Gemeinde gerungen hat, gebetet hat, wie sie Essen gemacht hat, sodass der arme Andi nicht alles selber kochen musste. Nein, aber es war teilweise echt berührend, wie andere da waren, Mut gemacht haben, um diese schwere Zeit durchzustehen. Das zeigt Qualität einer Gemeinde, wenn man zusammensteht, wenn man Anteil zeigt. Ich habe von einer Geschichte gehört, es war so ein Wettlauf bei einer Behinderten-Olympiade. Der Startschuss fiel und der Erste war den anderen bald weit voraus und es schien, es könnte ihm den Sieg niemand mehr streitig machen. Doch kurz vor dem Ziel stürzte er und kam ohne Hilfe nicht mehr allein hoch. Kam schon der Zweite heran, lief aber nicht vorbei, sondern half ihm auf und hakte ihn unter. Und gemeinsam liefen die beiden weiter. Jetzt ging es zwar nicht mal so schnell und die anderen holten auf, aber die liefen auch nicht vorbei, sondern hakten sich ebenfalls ein und so liefen letztlich alle 8 gemeinsam durchs Ziel. Ein schönes Bild. Auch für uns als Gemeinde, dass wir nicht, ist mir doch egal, was mit den anderen ist. Hauptsache, ich komme vorwärts, sondern dass man auch den anderen sieht, unterhakt, mitnimmt, mithilft, dass er auch vorwärts kommt. Wir wollen gemeinsam das Ziel erreichen. Nun war da auch von Gastfreundschaft die Rede und wir dürfen bei Gastfreundschaft mit hohem Besuch rechnen. Warum? Kennt ihr den Bibelvers Hebräer 13,2? Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wollt ihr mal einen Engel bei euch zu Hause haben? Ja, wer weiß, was Gott mal vorbereitet hat, ne? Spornt schon an, auch seine Wohnung, sein Haus zu öffnen, um Gäste aufzunehmen, ein offenes Herz zu haben. Auch da ein wichtiger Punkt. Kommen wir zum letzten. Die Gemeinschaft der Heiligen zeichnet sich auch aus als eine Gemeinschaft der Einheit natürlich. Wie haben wir gelesen? Verse 16 bis 18. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch herunter zu den Niedrigen führen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ihr heißt ja Friedenskirche. Ist der Name Programm? Ja, der Herr des Friedens ist hier. Aber er uns seinen Frieden geschenkt und diesen Frieden dürfen wir weitergeben, dürfen es ausleben. Paulus fordert auf, gleichgesinnt zu sein. Er ermahnt eindringlich, die Einheit zu wahren. Immer wieder greift Paulus dieses Thema auf und schreibt, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. 1. Korinther 1,10. Oder im 2. Korinther, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Was war das? 2. Korinther 13,11 oder Philippa 1,27. Ihr fest steht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. 1. Petrus 3,8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Entschuldigung. Wie ist es bei uns? Helfen wir mit, die Einheit zu bewahren oder sorgen wir eher mal für Unmut, Streit und Spaltung? Es gibt ja manchmal so spezielle Leute, die sehen immer nur den schwarzen Punkt an der Wand. Die ganze weiße Wand, die nehmen sie gar nicht wahr, sondern den kleinen schwarzen Punkt da, der regt sie auf, der stört sie. Und da machen sie auch andere aufmerksam. Guck dir mal diesen kleinen schwarzen Punkt an. Das gucken alle, ne? Wo ist denn da ein schwarzer Punkt? Nee, ist alles wunderbar hier für euch. Aber wisst ihr, so unsere negative Haltung mögen wir uns anspornen, auch zu Gutem und auch für Frieden zu sorgen. Dass wir doch nicht Handlanger sind des Bösen, um auch die Gemeinschaft zu zerstören. Schlechtes Reden, verbreiten von Gerüchten, destruktive Kritik und Lästern ist ein Gift, das um sich greift. Und das, wo wir doch eifrig bemüht sein sollen, die Einheit zu bewahren. Wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, Epheser 4, Vers 4. Von der ersten Gemeinde können wir lernen. Da heißt es, dass sie eine so starke Gemeinschaft der Einheit hatten. Und es heißt sogar, dass die Gläubigen ständig beieinander waren. Wir wissen das. Allen Besitz haben sie geteilt. Gottes Gegenwart war da und er gab großes Wachstum. Jesus liebt die Gemeinde, seine Braut, und um die enge Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde zu beschreiben, benutzt Paulus in seinem Brief an die Epheser, Kapitel 5, sogar das Bild der Ehe. So bedingungslos, ausschließlich, so machtvoll ist diese enge Verbundenheit, diese Einheit. Und Jesus kommt bald wieder, um seine Brautgemeinde zu sich zu holen, wo er wunderbare Apartments, Wohnungen für uns bereithält. Gott hat den Menschen für die Gemeinschaft geschaffen, weil er selbst in sich Gemeinschaft hat aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Einheit geschieht nur durch die Gnade Gottes, die dies wirkt und die innige Gemeinschaft unter grundverschiedenen Menschen möglich macht. Wir sind zwar ganz unterschiedlich, aber doch eins in Christus, der uns hilft, einander anzunehmen. Dietrich Bonhoeffer, den wir alle kennen, hat es in etwa so ausgedrückt: Je mehr wir uns bewusst machen, dass uns im Mitmenschen, im Bruder, in der Schwester neben uns Christus begegnet und zu uns kommt, je mehr uns das bewusst wird, desto stärker verändert sich unser Blick und wächst der Respekt und gewinnt die Liebe. Jesus ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt. Er ist hier. Ja, im Philipper heißt es auch, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das heißt, von sich wegzuschauen, sich nicht so wichtig zu nehmen, sondern vielmehr den anderen entdecken, ihn ernst nehmen, wertschätzen, mit Respekt begegnen. Ja, sich sogar demütigen. 1. Petrus 5,5: Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr das vom Kirchenvater Augustinus kennt. Er wurde gebeten, zu den Grundprinzipien des christlichen Lebens Stellung zu nehmen und die drei wichtigsten Dinge zu nennen. Kennt ihr das? Er hat gesagt, erstens Demut. Was meint ihr, was als zweites kommt? Demut. Aha. Was kommt als drittens? Hat er nochmal Demut gesagt. Ihm war das so wichtig, das hineinzulegen. Wir brauchen Demut. Den Demütigen schenkt Gott Gnade, die wir so sehr brauchen. Ja, ich komme zum Schluss. Ich sehe hier in der Friedenskirche eine wunderbare Gemeinde der Heiligen. Ja, sie ist nicht perfekt. Da ist noch manches, was besser werden kann. Da ist noch Luft nach oben. Aber der Herr ist an der Arbeit und er tut sein Werk. Ich habe nochmal nachgelesen bei euch. Gott hat eure Gemeinde durch den Dienst, so war das glaube ich von Gerhard Onken, damals so ins Leben gerufen. Das war ja so ein Pastor da bei uns in Hamburg, in der Grindelallee, glaube ich. Und der hat hier Lübeck auf den Herzen gehabt. 1849 war das lange her, 174 Jahre her. Da ist eure Gemeinde ins Leben gerufen. Ja, ihr seid eine ehrwürdige alte Gemeinde. Aber das heißt nicht irgendwie, dass hier etwas alt verstaubt ist, sondern weil Jesus in euch lebt, weil der Heilige Geist brennend in euch ist, ist da so viel Potenzial auch für die Zukunft. Gott hat etwas vor mit euch. Dem Gerhard Onken war das Evangelium von Christus, das Evangelium von der freien Gnade so sehr wichtig. Und ich weiß gar nicht, kennt ihr das Bekenntnis von ihm für den Baptismus, das ursprüngliche Bekenntnis? Müsst ihr euch mal hervorholen, nochmal lesen. Hat uns als Archegemeinde übrigens sehr inspiriert für unser Bekenntnis. Und wir haben uns sehr daran angelehnt. Wir lieben ja als Arche, ja, den Gerhard Onken auch, aber auch den Spurgeon, das war ja ein enger Freund. Ich habe ihn heute auch schon zitiert. Wir zitieren ihn öfters mal, den alten Spurgeon, diesen Theologen aus England. Die beiden waren ja ganz eng beieinander. Wir fühlen uns auch als Arche mit euch eng verbunden. Ihr seid nicht alleine hier unterwegs in Lübeck. Ihr seid nicht alleine auch mit dem Anliegen, das Evangelium voll und ganz ernst zu nehmen. Wir haben so viele Gemeinden heutzutage, die überall Abstriche machen, die das Evangelium verwässern oder man spricht auch von Dekonstruktion. Kennt ihr den Begriff? Man knickt immer mehr ein, weil der Zeitgeist massiv Einzug hält. Und die Gemeinden nicht mehr so sehr Jesus folgen, sondern diesem Zeitgeist, der sich, na gut, ich gehe mal nicht ins Detail, ihr glaube ich, ihr wisst selber, wie er sich zeigt, in welchen verschiedenen Facetten. Aber ihr Lieben, wir haben einen Auftrag als Gemeinde, wir sind Bollwerk der Wahrheit, heißt es an einer Stelle. Deswegen darf ich euch Mut machen, diesem liberalen Zeitgeist entgegenzutreten und das Evangelium von Jesus Christus hochzuhalten. Ihr als Gemeinschaft der Heiligen in Lübeck. Der Herr segne euch und gebe euch all das, was ihr braucht, um noch stärker, noch kräftiger zu werden. Amen.